Für jedes Fachgebiet in der Welt gibt es einen Experten, mindestens einen. Durch jahrelange Forschung, reichhaltige Erfahrung und einer Fülle von Gedanken kommt man dahin, als Experte überall anerkannt und geschätzt zu werden. Eine Unmenge von Dokumenten und Ausarbeitungen, Studienreisen, der Austausch mit anderen Spezialisten formen und schärfen das Denken und bringen die brillantesten und klügsten Denker hervor. Darum bin ich, Professor Dr. Markus Hees, heute dankbar, auf meinem Spezialfachgebiet mein langgereiftes Expertenwissen, erworben durch knapp 30 Jahre Lebensweisheit und 3-monatigem Verheiratetsein, präsentieren zu dürfen, die Erschaffung einer Hilfe Gottes Schöpfungsordnung. Das ist natürlich großer Unsinn, was ich gerade gesagt habe. Und ich bin dankbar, dass du noch nicht deine Jacke angezogen hast, den Reißverschluss hochgezogen hast und schon aus der Tür rausgegangen bist. Oder wenn du im Livestream dabei bist, dass du nicht oben auf das kleine X geklickt hast, weil du gedacht hast, was kommt denn heute? Wenn du heute gekommen bist, um von mir Lebensweisheiten zu hören, dann muss ich dich zum Glück enttäuschen. Wir wollen hier bei der Leuchtturmgemeinde nie irgendwelche Lebensweisheiten oder Erfahrungswelten von uns Menschen weitergeben. Und da kann ich für jeden Bruder sprechen, der auch hier auf der Kanzel ist und predigt, sondern wir wollen, dass Gottes Wort gepredigt wird und dass wir ein Leben zur Ehre Gottes führen. Das haben wir letzte Woche von Samuel schon gehört, als er uns den ersten Teil des zweiten Kapitels im ersten Buch Mose gepredigt hat. Und auch alle zukünftigen Gottesdienste haben wir den Anspruch, Gottes Weisheit, Gottes Rat und Gottes Wort zu hören und nicht irgendwelche Lebensweisheiten. Deshalb habe ich dir heute einen einzigen Grund mitgebracht, warum du heute zuhören solltest. Dieser Grund besteht aus 5 Worten, ein einziger Grund, 5 Worte. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass diese 5 Worte heute sogar am Anfang meines Predigttextes stehen. Dieser eine Grund und diese 5 Worte sind: und Gott, der Herr, sprach. So geht mein Predigttext heute los und den werden wir später noch lesen. Aber vorher möchte ich noch das korrigieren, was ich am Anfang gesagt habe. Jetzt müsst ihr sehr gut zuhören. Für alle Fachgebiete der Welt gibt es einen einzigen, über alles ragenden Experten. Einen einzigen. Er benötigt überhaupt keine Forschung. Die billionenschwere, überreiche Menge seines Wissens hat er niemals durch Erfahrung gelernt. Seine nicht zu ermessende und ergründende Erkenntnis liegt per se in seinem Wesen begründet. Die nicht zu fassende, ozeanische Fülle seiner unendlich weisen Gedanken sollten von jedem Spezialisten dieser Welt überaus anerkannt und im höchsten Maße geschätzt werden. Noch nie hat er einen Ratgeber gebraucht, um seine Meinung zu formen oder seine Gedanken zu schärfen. Eine Studienreise war für ihn nie notwendig, weil jeder Ort im gesamten Universum von ihm selbst geplant, geschaffen und immer noch von ihm bewahrt wird. 66 dokumentierte Schriften über sein Wirken und seine Weisheit liegen der irdischen Weltbevölkerung vor und sind in der Bibel bestens erhalten geblieben. Selbst der klügste und brillanteste Denker unserer Tage würde mit einer ewigen Lebenszeit nicht mal ansatzweise den vollen Reichtum seiner herrlichen Majestät ergründen können. Unser lebendiger Gott spricht selbst in seinem Wort. Und so möchte ich euch heute aufrufen, auf Gottes Wort zu hören. Und darum lesen wir jetzt den Predigttext aus 1. Mose, Kapitel 2, ab Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie irgend der Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren der Erde. Aber für Adam fand er keine Hilfe, die ihm entsprach. Und Gott, der Herr, ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und er entschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau, und er brachte sie zu dem Menschen. Und der Mensch sprach: Diese ist nun Gebein von meinen Gebeinen und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist diese genommen. Darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Wir werden uns heute diesem Textabschnitt in drei Punkten nähern. Der erste Punkt wird sein, Gott plant. Der zweite Punkt wird sein, Gott macht. Und der dritte Punkt wird sein, Gott wird gelobt. Und ich habe das absichtlich bei der Einleitung so gemacht, dass wir heute wirklich darauf achten, dass Gott es ist, der spricht, und dass wir seine Weisheit brauchen in seinem Wort. Das brauchen wir jeden Tag. Wo sollen wir sonst Weisheit hernehmen, wenn nicht, dass Gott, der Schöpfer, uns das in seinem Wort sagt? In Römer 16, Vers 27 nennt uns Paulus den einzig Weisen, nämlich Gott, der allein weise Gott, der redet. Und so ist es auch in diesem Text, wenn Gott plant, wenn Gott macht und am Ende, wenn Gott gelobt wird. Wir haben uns entschieden, den Text nochmal zu unterteilen. Ursprünglich war es der Gedanke, bis Vers 25 auch zu predigen. Das wäre noch die Einsetzung der Ehe. Aber durch die Fülle der Gedanken, die Gott in seinem Wort uns gegeben hat, wollen wir dem Thema Ehe nochmal eine gesonderte Predigt widmen, die dann in einigen Wochen dann der Erik predigen darf. Und deswegen werde ich heute die Verse 18 bis 23 behandeln und Gottes Schöpfungsordnung in der Erschaffung einer Hilfe behandeln. Also erstens, Gott plant. Das ist der Vers 18. Adam war auch abhängig von Gottes Weisheit. Samuel hat uns letzte Woche schon gepredigt, dass der Mensch vom Rat Gottes abhängig ist. Obwohl er perfekt geschaffen ist, musste der Mensch irgendjemanden haben, der ihm von außen sagt, was er tun und was er lassen sollte, wofür er da war. Auch Adam. Und das, was wir in Vers 18 lesen, ist als erstes, dass Gott beurteilt. Und Gottes Beurteilung ist für jeden Bibelleser und vor allem jeden, der Widersprüche in der Bibel suchen will, manchmal ein gefundenes Fressen. Denn er fängt mit der Beurteilung an, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Es ist nicht gut. Und dann kommen manche und sagen, aber in Gottes Schöpfung war doch alles perfekt. Wie passt das denn zusammen? Lass uns einen Schritt zurückgehen und denken, Gottes Wort und was Gott sagt und Gottes Beurteilung ist immer richtig, ist immer zutreffend und ist immer wahr. Wenn er beurteilt, ist es nicht gut, dann stimmt das immer zu 100%. Diese Ereignisse, die wir im ganzen Kapitel 2 lesen, das, was wir von Samuel letzte Woche gehört haben, die passieren alle nicht nach dem siebten Tag, sondern während des sechsten Tages, im Verlauf des sechsten Schöpfungstages. Das ist wichtig zu wissen, dass wir da keinen Widerspruch in der Bibel irgendwie finden, denn diese Berichte überschneiden sich. Kapitel 1 der Bibel ist ein großer Überblick über die Schöpfung, wie wir von Samuel auch letzte Woche gehört haben. Und Kapitel 2 ist ein Lupenblick in den sechsten Tag, nämlich die Erschaffung des Mannes, was der Mann oder der Mensch da tun soll, und auch die Erschaffung der Frau. Und am sechsten Tag hat Gott als erstes die Tiere erschaffen und danach den Menschen. Und zuerst hat er nur Adam geschaffen. Und in diesem Zwischenerlebnis des sechsten Tages sagt Gott, ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Aber am Ende des Tages, in Kapitel 1, Vers 31, könnt ihr es nachlesen, Gott sah alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Dieses Nicht-Gut war nur mittendrin kurz, und das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie Sünde in Gottes Schöpfung eingedrungen ist, die kam erst später. Hat nichts damit zu tun, dass irgendwas sündig lief oder in dem Sinne verkehrt, sondern es war einfach so, dass der Schöpfungsplan Gottes vom sechsten Tag noch nicht vollständig war. Und deshalb war es nicht gut. Etwas fehlte noch, um Gottes Tagesplan zu vervollständigen. Und am Ende des Tages konnte er dann wieder sagen, es ist sehr gut. Gottes Beurteilung geht weiter. Er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Jetzt könnte man denken, der arme Mensch, der sitzt da unter den Bäumen, die so reiche Frucht tragen, Er weint, weil er merkt, er hat niemanden, dem er was erzählen kann. Er ist sicher ganz traurig und er fragt sich, was ist mit mir, was soll ich hier machen? Mir geht's nicht gut, ich bin so einsam. Wenn das der Grund wäre, warum Gott ihm eine Hilfe schafft, die Einsamkeit des Menschen, dann hätte er ihm auch Tiere schaffen können, ja, zum Beispiel einen Hund, den besten Freund des Menschen, hätte ihn damit ja, im Garten Eden versorgen können und die Gemeinschaft wäre auch ja, gegeben gewesen. Das war nicht der Grund, warum Gott ihm eine Hilfe schafft. Der richtige Grund, den finden wir wieder im Kapitel vorher, und zwar in Kapitel 1, Vers 26. Da sagt Gott, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild nach unserem Gleichnis. Wir hatten die Predigt schon, ich glaube, Matthias war es damals. Und Gott redet hier schon in der Mehrzahl. Lasst uns Menschen machen. Und dann im nächsten Satz, Vers 27, Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er sie. Und nur Adam schuf er. Falsch. Vers 27 steht, schuf den Menschen in seinem Bild. Als Mann und Frau schuf er sie. Also Gott ist es wichtig, dass die göttliche Dreieinigkeit im Ebenbild von Mann und Frau wiedergespiegelt wird. Gott war offensichtlich der Meinung, dass seine Ebenbildlichkeit nur von beiden Geschlechtern am besten wiedergespiegelt wird. Und deshalb musste er ihm eine Hilfe schaffen, die ihm entspricht. Ein zweiter Grund, warum Gott eine Hilfe schafft, liegt am ersten Wort in Vers 18. Das ist das Wort und. Das Wort und zeigt, dass wir hier nicht zwei verschiedene Berichte haben. Ja, Samuel, letzte Woche der Bericht da und ein Bericht da, sondern dass diese Berichte zusammengehören, eine Verbindung da ist. Der letzte Bericht von Samuel, ich hoffe, ihr erinnert euch noch, der endete damit, dass Gott Adam einen Auftrag gegeben hat, den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren und ihm ein Verbot vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und diesen Auftrag, von diesem Auftrag kommen wir jetzt her und dann ist der nächste Vers 18 und da sagt Gott, und jetzt sehe ich, der Adam braucht eine Hilfe, die ihm entspricht. Was ist also der Gedanke? Der Gedanke ist, für den Auftrag, den Gott dem Menschen gegeben hat, dafür braucht er eine Hilfe. Nicht für sein Alleinsein, nicht für seine Einsamkeit, sondern für den göttlichen Auftrag eine göttliche Hilfe, die ihm entspricht. Man könnte leicht dazu verleitet werden, dass dieser Bericht von der Erschaffung der Frau ja, sich nur um den Menschen dreht. Und deshalb sage ich das die ganze Zeit. Jetzt geht es auf einmal um den Menschen. Vorher ging es um Gott und jetzt geht es um den Menschen. Ja, der Mensch im Fokus. Gut, das ist nur zum Teil wahr. Ich möchte nämlich einmal euch bitten, dass ihr mal innerlich einen Textmarker zur Hand nimmt. Wenn ihr einen so zur Hand habt, könnt ihr den auch benutzen. Und durch die Bibel mit mir durchgeht, und zwar nur in Kapitel 2, 1. Mose Kapitel 2, und wir schauen uns alles an, was Gott macht. Wir schauen uns alles an, was Gott macht. Und dann denkt mal innerlich, markiert euch mal die Verse. Ich gehe das einfach mal schnell durch. Gott machte, Vers 4, bildete, Vers 7, hauchte, Vers 7, pflanzte, Vers 8, setzte, Vers 8, ließ wachsen, Vers 9, nahm, Vers 15, gebot, Vers 16, sprach, Vers 18, bildete, Vers 19, brachte, Vers 19, ließ einen Schlaf fallen, Vers 21, nahm, Vers 21, baute, Vers 22, brachte, Vers 22. Das war jetzt ein bisschen schnell, ich weiß. Ihr könnt das zu Hause nochmal nachmarkieren. Aber insgesamt 15 Mal wird uns beschrieben, dass Gott aktiv wird und etwas macht. Das ist übrigens eine gute Art, auch seine Bibel zu analysieren, wenn man immer darauf achtet, was macht Gott, wie wirkt er, wie ist er. Dass Gott im Fokus bleibt, auch bei unserem Bibelstudium. Und seht ihr, Gott ist im Mittelpunkt im ganzen Kapitel 2. Es geht immer um Gott, was Gott macht zu seiner Ehre. Das ist ähnlich wie, wir haben hier auch Techniker, die hinter der Kamera sitzen. Und zurzeit, wenn du jetzt im Livestream dabei wärst, wäre die Kamera hier auf die Kanzel gerichtet. Und im gewissen Sinn ist wahr, ja, die Kanzel steht im Fokus, was der Prediger sagt, steht im Fokus. Aber derjenige, der heute hinter der Kamera ist, John, der könnte sagen, ich richte die Kamera jetzt auf die Jungschale in der ersten Reihe. Dann wärt ihr im Fokus. Also der Mensch ist in gewisser Weise im Mittelpunkt, aber im Hintergrund, Gott hat die Fäden in der Hand. Und Gott ist immer noch der, der die Macht in den Händen hält und er bestimmt, auf was er den Fokus lenkt. Denn das ist ja der größte Skandal des modernen Menschen, dass er Gott völlig aus seinem Denken ausklammert. Und auch so ein Bericht, wo sie sagen, jetzt wird die Frau erschaffen, Gott hat nichts mehr zu sagen. Nein, Gott steht weiterhin im Mittelpunkt. Der Mensch ist weiterhin für Gott geschaffen. Über diesen Skandal hat noch nie eine Zeitung berichtet. Ich habe noch nie in einer Überschrift gelesen, Achtung, Gottvergessenheit, das große Problem der Menschheit. Das gibt es nicht. Niemand berichtet darüber. Aber das Schrecklichste, was passiert, ist, dass der Gott, unser Schöpfer, unser Erhalter, unser Retter, ausgeblendet wird aus dem Denken der Menschen. Und der Schöpfungsbericht ist genau das Gegenteil. Gott rückt in den Mittelpunkt mit dem, was er tut. Im Gegensatz zum Menschen, der nur sehr wenig tut. Wir lesen von vielen Geboten an den Menschen, aber bis jetzt, bis zum Ende von Kapitel 2, tut der Mensch eigentlich nur zwei Dinge. Das erste ist, wir kommen noch dazu, er gibt den Tieren einen Namen. Und das zweite ist, er spricht. Da kommen wir im Laufe der Predigt noch zu. Also Gott beurteilt den Zustand des Menschen zu diesem Zeitpunkt als nicht gut, obwohl er perfekt geschaffen war. Adam brauchte Gott als Ratgeber, unbedingt. Und nur Gott konnte sein Problem beheben. Gott hat nicht gesagt, Adam, sorg selbst für deine Hilfe, du bist perfekt geschaffen, mach dir selbst was. Nur Gott konnte für ein passendes Gegenüber sorgen. Ja, Adam ist zu dem Zeitpunkt noch hilfsbedürftig, obwohl er vollkommen geschaffen war, ein hilfsbedürftiger Mensch. Wie viel mehr bist du und bin ich hilfsbedürftig, wenn wir jetzt als sündige Menschen Gott anbeten möchten, für Gott leben möchten? Wie viel mehr, wenn Adam es schon in seinem perfekten Zustand war, wo er sündlos war? Wie viel mehr wir als Sünder, aber Gott sei Dank wenigstens als erlöste Sünder? Der Vers 18 enthält auch Gottes heiligen Entschluss. Und zwar mit zwei Worten. Ich will. Ich will, das wird gemacht. Das ist auch ein Gegensatz zu uns Menschen. Wenn du sagst, ich will heute am Sonntag Mittagessen genießen, Mittagsschlaf machen, dann will ich das, dann will ich mich vielleicht um meine Frau kümmern, dann will ich das machen und das machen. Was du willst und was nachher bei deinem Tagesplan rauskommt, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, das wird vielleicht kommen, aber ihr kennt das, Tagespläne zu 99% oder Wochenpläne, die gelingen nie so, wie man das möchte. Bei Gott ist das ganz anders. Wenn er sagt, ich will, dann macht er das auch. Er sagt im Grunde, ich will, und was mitschwingt ist, ich kann auch. Ich mach das. Wir wissen, dass Gott nur ein Wort sprechen müsste und er hätte eine Frau für Adam geschaffen. Nur ein Wort genügte. Das macht er ja aber nicht. Aber dazu werden wir später kommen, warum. Was ist der Grund dafür, dass es sich da Zeit lässt? Durch das Ich will Gottes scheint die Liebe und die Güte Gottes hervor. Gott will dem Menschen eine Hilfe machen. Das ist liebevoll, das ist gütig. Er hat den Menschen wirklich im Blick und möchte ihm in seiner Liebe und Güte das geben, was ihm mangelt. Das ist Gottes Liebe und Güte, die hervorscheint. Und indem ich kann, scheint seine Allmacht hervor. Niemand kann das, was Gott kann, aber ich kann. Darin scheint seine Allmacht hervor. Ich weiß, der Ausdruck ich kann steht nicht direkt im Bibeltext, aber die ganze Geschichte, der ganze Bericht zeigt, Gott kann. Was glaubt ihr? Wenn Gott etwas schafft, welche Qualitätsstufe hätte das dann? 1000%. Sauberste Arbeit. Perfekt geschaffen. Das ist Gottes Qualität. Aber wenn er sagt, ich will, dann schafft er etwas, was wirklich von Qualitätsstufe allerhöchste Herrlichkeit hat. Und jetzt seinen Qualitätsanspruch finden wir in den Worten, eine Hilfe, die ihm entspricht, die ihm entspricht. Gott hätte Adam auch als Hilfe ein Tier zur Seite stellen können, ich habe das schon gesagt, ein Hund oder ein Pferd als Lasttier durch den Garten Eden zu reiten, schneller von A nach B zu kommen, einen Ochsen, der schwere Arbeiten erledigen konnte. Wer weiß, was da für Arbeiten angefallen sind, um den Garten zu bebauen, zu bewahren. Das hätte er alles machen können. Er hätte ihm auch ein technisches Gerät geben können. Ein Bagger. Ja, Männer lieben Bagger. Und wenn er den Bagger gehabt hätte im Garten Eden, dann hätte er damit eine Hilfe gehabt. Wäre doch richtig gewesen. Aber Gott sagt, eine Hilfe, die ihm entspricht. Entspricht, das bedeutet, er wollte ihm ein passendes, ein harmonisches Gegenüber geben und zwar mit der menschlich gleichen Wesensart. Mit der menschlich gleichen Wesensart. Im Unterschied zu den Tieren. Ja, die Tiere, die Gott geschaffen hat, die hat er, so liest es sich, irgendwie als Massenproduktion geschaffen. Jedes Tier und dann in Massen hat Gott das geschaffen. Aber Menschen sind Gottes Unikatsproduktion. Das lesen wir schon bei der Erschaffung von Adam, haben wir letzte Woche gehört. Ja, Gott bildet ihn aus dem Erdboden und haucht ihn den Atem des Lebens ein. Ohne Atem des Lebens von Gott wäre Adam nur eine Statue geblieben. Adam war schon eine Unikatsproduktion von Gott, mit Gottes Händen gemacht. Und Eva wird auch eine Unikatsproduktion, keine Massenproduktion. Und dafür nimmt er sich Zeit. Für sein Ebenbild nimmt er sich mehr Zeit. Original, handgefertigt von Gott. Und sogar viele Jahrhunderte später sagt der Psalmist, der den Psalm 119 geschrieben hat, ihr wisst, der längste Psalm der Bibel, im Vers 73, deine Hände, Gott, deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Ein Mensch, der viel später lebte, und das sollten wir auch alle sagen, Gott hat uns gemacht und bereitet. Ja, jetzt kommen wir zu der großen, ich habe den Spannungsbogen aufgebaut, zur großen Aufgabenbeschreibung von Vers 18. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und das Wort Hilfe dreht es sich jetzt einige Minuten. Wenn du ein Kind fragen würdest, was ist denn eine Hilfe, dann würde ein Kind sagen, klar, das ist eine Unterstützung. Und so soll es auch sein. Gott schuf für Adam eine Unterstützung. Wir haben zu dem Gedanken, ja, der Unterstützung, der fraulichen Unterstützung als Hilfe schon einige Predigten in den Leuchtturm gehört. Vor 2 Jahren einiges durch Matthias in der Reihe, wo wir den ersten Petrusbrief durchgegangen sind. Da dürft ihr gerne nochmal nachhören. Wir haben sehr wertvolle Bücher, auch am Büchertisch zum Thema Mann und Frau, auch Hilfe sein. Und wir haben auch Frauenseminare seit einigen Monaten. Und ich weiß, dieses Thema Hilfe kam in allen diesen Vorträgen und Seminaren auch schon vor. Und vielleicht denkt der eine oder andere, ich brauche es jetzt nicht nochmal zu hören, ich weiß schon alles. Wisst ihr, ich bin ein großer Fan von Buntstiften. Ich habe noch Buntstifte zu Hause und damit markiere ich immer noch in meiner Bibel. Aber von Zeit zu Zeit kommt es vor, dass die Buntstifte stumpf werden und die ziehen dann keine schönen geraden Linien mehr. Und dann gibt es so was Wunderbares, Erfundenes, einen Spitzer. Und dann drehe ich da rein, dann ist sie wieder spitz, die Mine. Und das ist etwas, was ich euch heute mitgeben will, einfach angespitzt zu werden. Den Buntstift nochmal so, dass er wieder gerade Linien ziehen kann. Und das ist dann für euer Denken heute eine Auffrischung, glaube ich, aber vielleicht für den einen oder anderen auch was ganz Neues. Von Matthias Predigt habe ich damals gelernt, dass eine Hilfe, wie Gott sie hier nennt, das ist auf Hebräisch Esa heißt. Und das ist ein so wertvoller Gedanke, den möchte ich nochmal weitergeben. Warum ist das so schön? Weil Gott selbst sich in seinem Wort auch als Hilfe bezeichnet. Gott selbst. Und es gibt immer wieder viele Stimmen in der Gesellschaft und auch in der Christenheit, die sagen, guck mal, die Frau ist erniedrigend geschaffen, nur als Hilfe. Wie soll das denn funktionieren? Aber Gott selbst gibt diesem Ausdruck Hilfe einen geadelten Wert, indem er sich selbst als Hilfe beschreibt. Zum Beispiel Psalm 146, Vers 5. Glücklich der Mann, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Das könnt ihr euch aufschreiben, Psalm 146, Vers 5 oder Psalm 33, Vers 20 steht das auch. Und auch in Exodus, 2. Mose 18, Vers 4, da nennt Mose sogar seinen Sohn Eliezer. Das heißt, Gott ist Helfer gewesen, weil er uns vor dem Pharao bewahrt hat. Also wenn Gott ein Helfer ist, dann ist das keine erniedrigende Sache, dann ist das eine unheimlich wertschätzende, eine herrliche, eine gar göttliche Aufgabe. Und das ist so ermutigend als Frau und das ist nicht so, dass man sagen müsste, das ist aber eine erniedrigende Aufgabe, nur die Unterstützungsfunktion. Nein, das ist ganz, ganz wertvoll und in Gottes Augen wertgeachtet. Gott sagt nicht, ich will ihm eine Sklavin machen, die ihm entspricht. Und Gott sagt auch nicht, ich will ihm eine Königin machen, die ihm entspricht. Sondern er will ihm eine Hilfe machen. Und nochmal zur Erinnerung, eine Hilfe, um Gottes Ziele zu erreichen, um für Gott zu leben, seinen Auftrag im Garten Eden umzusetzen, um seine Ebenbildlichkeit wiederzuspiegeln. Ich möchte noch etwas praktischer werden. Du darfst als Frau und Ehefrau als erstes Gottes Auftrag kennen. Das ist das Wichtige. Die Aufgabe ist nicht, dass du für den Mann eine Hilfe bist, damit du das Reich des Mannes bauen kannst, damit der Mann ja, zu Ehren kommt, sondern dass Gottes Ziel und Gottes Auftrag erreicht wird in der Ehe. Und so darfst du als Ehefrau die Frage und Einstellung im Herzen haben. Und das ist eine sehr schöne Einstellung. Und die Frage lautet, wie kann ich eine gute Hilfe werden? Und einige von euch sind gute Ehefrauen, die sagen, das bin ich schon. Da habe ich aber noch eine bessere Frage. Die fragen sich, wie kann ich eine noch bessere Hilfe werden? Also jeder stellt diese Frage im Herzen. Und wie Paulus mal den Thessalonichern sagt, man kann immer reichlicher zunehmen. Natürlich ist die Frau fähig, ihr eigenes Ding zu machen. Natürlich kann sie selbstständig und autonomisch handeln, aber ist sie dazu geschaffen? Das ist die Frage. Bist du dafür geschaffen? Gerade in der Gesellschaft, ja, hören wir das immer wieder, fang wieder für dich an zu leben, wenn die Kinder aus dem Haus sind, kannst du wieder endlich Karriere machen, endlich, allein dieses Wort, endlich kannst du wieder durchstarten, fang wieder an, für dich zu leben. Mach was für dich, das ist der schlechteste Rat der ganzen Welt. Gott sagt, sei eine Hilfe, die ihm entspricht. Und natürlich ist es richtig, dass du dem Gedanken der Hilfe im Herzen schon zustimmst. Es hilft ja nichts, wenn du wie ein Automat alles erledigst und mit zähneknirschendem Gehorsam dann versuchst, Gottes Gebot umzusetzen, sondern von Herzen gerne diese Hilfe sein möchtest. Und das ist ganz, ja, ganz entscheidend, dass es nicht nur äußerlicher Gehorsam ist. Die Jungschar hören das heute, weil die Kinder hören das heute in der Kinderstunde, dass Gott nicht nur das Äußere ansieht, sondern das Herz ansieht und ihm das wichtig ist. Also nicht nur, ja, ich mache jetzt äußerlich alles, was zu einer Hilfe dazugehört. Ich mache alle Aufgaben akkurat, aber eigentlich habe ich innerlich keine Lust dazu, sondern von Herzen dem Gedanken Gottes zuzustimmen. Also für Ehefrauen, stell dir oft unter Gebet die Frage, wie kann ich eine noch bessere Hilfe werden? Gibt es praktische Arbeiten zu erledigen? Kann ich meinen Mann im Gebet unterstützen? Braucht er diese Unterstützung? Kann ich ihn ermutigen und ermahnen, um ihn einen Schritt näher zu Christus zu bringen? Das ist auch die Aufgabe einer Hilfe. Es geht nicht nur um praktische Arbeiten, wie wir in Kolosser 1 in den Predigten gehört haben. Jeden Menschen in Christus darzustellen, das ist eine noch größere Aufgabe. Also eine Hilfe sein umfasst alle Bereiche des Ehelebens. Keiner ist ausgenommen. Und da kannst du gerne einmal alle Bereiche aufschreiben und darüber nachdenken, wie kann ich eine noch bessere Hilfe werden. Ich bin mir auch bewusst, dass ja, aus unserer Gemeinde, auch in der Gesellschaft, nicht jeder ist verheiratet. Aber gibt es denn hier auch eine Anweisung für ledige Frauen? Ja, auch für ledige Frauen gilt die Aufgabenbeschreibung, eine Hilfe zu sein. Auch wenn die meisten Frauen im Laufe des Lebens heiraten werden, haben wir in der Bibel ganz, ganz viel Ermutigung, auch für Frauen, die keinen Mann haben. Da gibt es zum Beispiel Phoebe, die eine Dienerin war, der Gemeinde in Kenchrea, lesen wir in Römer Kapitel 16, und die hat den Römerbrief von A nach B gebracht. Die war eine Dienerin der Gemeinde. Und wir lesen nichts von ihrem Mann. Eine zweite Frau, wo wir nichts von ihrem Mann lesen, finden wir in Apostelgeschichte 9, das ist Tabitha. Von ihr wird gesagt, sie ist reich an guten Werken. Und als sie plötzlich stirbt, da fangen alle anderen zu weinen, weil sie sagen, die war uns eine so wertvolle Hilfe. Schau mal, was die uns für Kleider gemacht hat. Also ein sehr ermutigendes Vorbild. Auch bei Tabitha, wir lesen nichts davon, dass sie verheiratet ist. Ja, was bedeutet es also, eine Hilfe sein? Eine Hilfe sein hat Gott in die Frau hineingelegt. Egal, ob sie verheiratet ist oder ledig ist oder verwitwet ist oder geschieden ist. Eine Hilfe gehört einfach zu dem, was Gott schon per se in die Schöpfung einer Frau hineingelegt hat. Und in den verschiedenen Lebensumständen, verheiratet, verwitwet, ledig, egal, ändert sich nur der Bezugspunkt. Für wen bin ich eine Hilfe? Auftrag Gottes bleibt gleich. Und das ist auch ermutigend. Wer ist in deinem Umfeld, wer kann deine Hilfe gebrauchen, wenn du nicht verheiratet bist, ist dann eine gute Frage. Weitere Prinzipien, die kannst du dir nur aufschreiben und vielleicht nachlesen. 1. Timotheus 5. Hier gibt es einige Anweisungen an Witwen, aber die Prinzipien gelten zum Beispiel auch für ledige Frauen. Oder auch in 1. Korinther 7, wo Paulus zusammengefasst sagt, als Lediger hast du Möglichkeit, deine ganze Zeit und Energie dem Herrn zu widmen. Lebe im Dienst des Herrn. Gerne mal durchlesen, um da noch konkreter Hilfe zu bekommen. Jetzt haben wir viel über die Frauen gesprochen. Ihr Männer, ihr seid auch angesprochen. Wenn du eine Hilfe hast, du brauchst deine Hilfe. Es heißt Hilfe und kein Hindernis. Manche Männer denken, meine Frau ist mir ein Hindernis im Dienst, ein Hindernis in meinem Leben. Sie ist als Hilfe gegeben und du brauchst sie. Deine Gehilfin ist nicht deine Sklavin. Und deshalb nimm sie in allen deinen Entscheidungen dazu. Je wichtiger die Entscheidung ist, desto mehr nimm sie dazu. Wenn Gott sagt, der Mann kann eine Hilfe gebrauchen, dann ist es weise, ja, auch die Weisheit seiner Ehefrau mit einzubeziehen, gerade in wichtigen Entscheidungen, aber wo es geht, auch in anderen, weil ihr Blickwinkel eben anders ist und ihre von Gott gegebene Weisheit auch eingesetzt werden darf. Nimm sie in Entscheidungen mit dazu. Und wenn du im Herzen trägst, du willst Gott lieben und ehren, dann ist es ein so wertvoller Wunsch. Dann nimm auch deine Hilfe mit dazu, die Gott dir gegeben hat. Du kannst es nicht alleine, diesen göttlichen Auftrag ausführen, du sollst es auch nicht. Und dann behandle deine Hilfe so, dass sie eine gute Hilfe bleibt und eine bessere wird. Ich habe hier mein Handy, vor einigen Jahren gekauft, aber ich gehe damit einigermaßen gut um, würde ich sagen. Und ich habe zum Beispiel eine Hülle gekauft fürs Handy, dass das, wenn das runterfällt, nicht kaputt geht. Vorne ist ein Panzerglas drauf. Und ich achte schon, wo ich das hinlege. Ich habe es immer zur Hand. Also es ist mir schon wertvoll. Es ist mir auch eine wertvolle Hilfe, mein Handy. Ja, egal wo. Ich kann es überall einsetzen, immer gebrauchen. Nicht nur zum Anrufen, ihr wisst das. Aber ich behandle es so, dass es auch mir noch hoffentlich viele Jahre gute Dienste leisten wird. Und wie viel mehr die von Gott geschaffene Hilfe, die er dir geschenkt hat, dass sie dir über Jahre eine gute Hilfe sein kann. Theo hatte auch vor 2 Jahren, wo wir durch den 1. Petrusbrief gegangen sind, darüber gesprochen. Die dürft ihr auch gerne anhören, die Predigt über 1. Petrus 3, Vers 7. Und auch für ledige Männer, Ausnahmen finden wir, und ihr habt auch ermutigende Vorbilder, der Herr Jesus selbst, Zeit seines Lebens ledig, und der Apostel Paulus auch. Auch ihr dürft die Bibelstelle aus 1. Korinther 7 lesen und mit dem Fokus, was Paulus da sagt, er sagt, dann lebt die Zeit, die du hast, für den Herrn. Denn die Wahrheit ist, auch wenn der Theophilus gestern geboren wurde, jeder Mensch, der geboren wird, ist erstmal eine Zeit lang seines Lebens ledig und unverheiratet. Jeder Mensch. Ja? Die Frage ist nur, ja, wie lange und ob das für immer so bleiben wird. Aber jeder Mensch kommt ledig auf die Welt. Und deshalb ist es gut, wenn ihr als Ledige, wie gesagt, das ist heute nicht unser Thema, aber 1. Korinther 7 mal durchlest, um ja, den Fokus Gottes auch für Ledige in eurem Leben umzusetzen. Gott plant. Das ist Vers 18. Gott macht also einen Plan und jetzt sehen wir, wie Gott diesen Plan ganz strategisch umsetzt. Er hat nämlich nicht nur ein Wort gesprochen und die Frau war da. Er hat viel mehr gemacht. Und das sehen wir jetzt in den zweiten Punkt, Gott macht, in Versen 19 bis 22. Ich lese die Versen 19 bis 22, Gott macht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie sehen würde, wie er sie nennen würde. Und wie irgendein Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber für Adam fand er keine Hilfe, die ihm entsprach. Und Gott, der Herr, ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und er entschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau, und er brachte sie zu dem Menschen. Ich bin mir sicher, wenn ihr aus Juloi oder ihr aus Jungschala euren Klassenkameraden diesen Text vorlegen würdet, lies mal hier die Erschaffung der Frau, dann würden bei euren Klassenkameraden ziemlich große Fragezeichen aufkommen. Hä? Was ist denn jetzt hier los? Da werden erst die Tiere benannt, dann wird Adam eingeschläfert und dann noch das mit der Rippe. Das klingt alles ein bisschen komisch. Und vielleicht bist du auch als Bibelleser, als Gläubiger schon jahrelang und hast dich immer gefragt, warum dieser Aufwand, Gott, warum auch diese Berichterstattung, der doch etwas komisch ist. Dann will ich dir heute ein bisschen Licht ins Dunkel geben, weil das war auch mein Problem in der Vorbereitung, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum machst du das so, Gott? Warum gibst du so viel Raum und machst es auf diese Art und Weise? Ich will mit einigen Beobachtungen starten, die wichtig sind für den Text, und dann 2 Fragen beantworten, die jedem kommen. und am Ende die Wunder des Textes mit euch betrachten. Und ganz am Ende kommen wir dann zum Ergebnis, warum hat Gott das so gemacht? Also zunächst die Beobachtungen. Gott sorgt jetzt erst dafür, dass Adam alle Tiere einmal sieht und sie an ihm vorbeilaufen. Und schon währenddessen sollte Adam merken, was hier passiert. Gott wollte ihn damit schon auf eine Hilfe vorbereiten und dass er sie schätzen lernt. Der Text in Vers 20, in Vers 19 steht, dass Gott der Herr die Tiere bildete. Aber richtig ist von der Übersetzung, Gott hatte die Tiere gebildet. Überleg nochmal, wir sind am 6. Schöpfungstag und Gott hatte die Tiere schon geschaffen. Also da ist in manchen Bibelübersetzungen ist es nicht ganz korrekt übersetzt. Also hatte gebildet ist hier richtig. Hatte aus dem Erdboden alle Tiere gebildet. Der Unterschied von Mensch und Tier wird besonders klar in diesem Text. Die Menschen führt Gott vor Adam, Adam darf ihnen einen Namen geben, aber die Frau wird erschaffen und es wird beschrieben, wie Gott das macht und wie Gott nur die Frau erschafft. Ja, es gibt einen ganz gewaltigen Unterschied zwischen Mensch und Tier, der in diesem Bericht klar wird. Gott sieht von oben zu, während Adam die Tiere benennen darf. Gott hat dabei zugesehen, das lesen wir auch. Und Adam oder Gott gibt Adam das Recht, die Tiernamen festzulegen. Er ist sozusagen autorisiert, jedem Tier den Namen zu geben. Und das war bestimmt besser als im Berliner Tierpark. Ja, da sind ja Gitter und Zäune und Mauern. Du kannst die Tiere nicht anfassen, aber Adam konnte das. Er war der Einzige, der dieses Vorrecht hatte, neben Eva, die Tiere anzufassen, ja, live dabei zu sein und zu bestaunen, wie Gott die Tiere so nah gemacht hat. Nach dem Sündenfall, die Tiere wurden scheu und würden alle weglaufen. Aber er war der Mensch, der dieses Vorrecht genossen hat. Es war bestimmt ein großes Erlebnis, Gott für seine Tierwelt zu preisen, bei jedem einzelnen Tier, was vorbeikam. Fragen. Wie und warum werden denn überhaupt Namen gegeben dem Tier? Warum macht Gott das? Namensgebung ist immer ein Hinweis auf Autorität und Herrschaft. Also wer den anderen einen Namen geben kann, der ist ihm übergestellt. Das wissen wir jetzt gerade bei den Kobaschinskis, die frisch Eltern geworden sind. Die haben dem Namen ihren Kind gegeben. Ich habe noch nie ein Kind kennengelernt, das gesagt hat, ich habe mir meinen Namen gegeben. Das gibt es nicht. Also Eltern geben den Kindern Namen. Gott gibt auch Namen, den Menschen und auch Dingen. Er ist der erste Namensgeber. Er nannte das Licht Licht. Dann haben wir eben in einem Lied gesungen, dass unsere Namen im Buch des Lebens stehen und wir uns darüber freuen. Gott nimmt Namen sehr ernst und gibt hier Adam die Autorität, Namen zu vergeben. Und wie hat Adam das gemacht? Er konnte seiner Kreativität sicher freien Lauf lassen und er war sicher ein sehr intelligenter Mensch, denn er musste jedem einen Namen geben, musste sich das merken und an die nächste Generation weitergeben. Also irgendwie musste das ja auch fortgesetzt werden. Also eine unheimlich hohe Denkleistung. Und sicher hat er sie irgendwie nach Sicht genannt, wenn irgendein Tier ein besonderes Merkmal hatte. Keine Ahnung, wenn ein Tausendfüßler kam und er gesehen, er hat viele Beine, aber ich will jetzt nicht zählen. Tausendfüßler, keine Ahnung, kann ja sein. Hier geht es natürlich in erster Linie um die Tiere des Feldes. Ja, und die Giraffen, Elefanten, ich weiß nicht, was da alles vorbeikam bei ihm. Aber er hat sie sicher so genannt, wie die einzelnen Merkmale der Tiere waren. Das ergibt zumindest auch Sinn und das kennen wir auch heute, dass Tiere ihre Merkmale haben. Aber es gab noch einen höheren Zweck, warum Gott die Tiere vor Adam, vor seinem Auge vorübergehen lässt. Und man kann im Grunde sagen, das war wie eine Brautschau. Die Tiere sollten alle, und vermutlich sind sie sogar paarweise, vor Adam hergelaufen. Wir lesen sonst nichts in der Bibel, dass Gott männlich und weiblich geschaffen hat. Wir gehen davon aus, dass er die Tiere direkt männlich und weiblich geschaffen hat und paarweise vor Adam erschienen. Und Adam hat sicher bei jedem Paar gedacht, warum sind das zwei? Da fehlt doch bei mir, ich bin allein, warum sind das zwei? Und gleichzeitig hat er bei jedem Tier gemerkt, zu mir würde das sicher nicht passen. Weiß nicht, wenn da ein großer Elefant vor ihm steht und er sagt, mit dem will ich nicht verheiratet sein. Also, was ich sagen will, Gott hat vorbereitet, dass Adam nachher seine Frau wertschätzt. Und dazu hat er auch die Tiere gemacht, weil er hat gemerkt, das ist noch kein passendes Gegenüber. Jetzt diese Frage, was hat es denn überhaupt mit der Rippe auf sich? hätte doch auch ein Muskel, ein Zahn, Finger, Ellenbogen, irgendwas davon sein können. Warum denn ausgerechnet eine Rippe? Ja, Rippe bedeutet im Hebräischen, ich habe das nochmal nachgelesen, Seite. Es kommt nicht so oft vor in der Bibel, hauptsächlich im Tempel und Stiftshütte, wird es auch an den Seiten der Stiftshütte, ja, fallen die Felle herunter, die für die Stiftshütte gebraucht wurden. Da wird das Wort noch gebraucht und hier im Schöpfungsbericht hat mit Rippe übersetzt und das ergibt auch Sinn, weil an der Seite des Menschen ist dann die Rippe. Matthew Henry hat dazu geschrieben und ich bin mir sicher, ihr habt das alles schon mal in irgendeiner Form gehört, diesen Satz, vielleicht in abgewandelter Form. Sie wurde nicht aus seinem Haupt gebildet, als wäre sie Herrscherin über ihn, noch wurde sie aus den Füßen gebildet, als könnte er sie tyrannisieren. Vielmehr wurde sie als seinesgleichen aus seiner Rippe gebildet, unter seinen Armen, damit er sie schütze und nahe an seinem Herzen, damit er sie liebe. Bei Gott hat jedenfalls in der Erschaffung der Frau keine Vorlage. Also nicht euer Biologiebuch, was ihr vielleicht in der Schule nutzt, das sind ja auch im Abbildungen, ja, Mensch, Mann und Frau, wie die aufgebaut sind und so weiter. Gott hatte damals keine Vorlage, ja, nach der Vorlage, so kann ich das bauen. Es war genau andersrum. Die haben die Vorlage Gottes benutzt und das aufgezeichnet. Ein Einwand von einem klugen Klassenkamerad, der euch fragt, ja, aber wir haben heute nachgezählt und wir haben das gehört, jeder Mensch hat heute noch vollzählige Rippen. Dass der Mann eine Rippe weniger hat, das stimmt gar nicht. Wie gehen wir damit um? Der Mann müsste eigentlich eine Rippe weniger haben nach dem Bericht. Wie kann das sein? Ich sag dir, wie das sein kann. Stellt euch vor, ihr habt ein Unfall mit dem Fahrrad und durch einen ganz schlimmen Unfall muss eine eurer Rippen rausgenommen werden und kann nicht wieder eingesetzt werden. Wenn ihr in 20 Jahren, liebe Jungschar, dann ein Kind bekommen willst, so Gott es schenkt, meint ihr, das Kind hat dann eine Rippe weniger, weil du vor 20 Jahren einen Unfall gehabt hast? Ich glaube auch nicht. Das hat alle Rippen und ist vollständig, ja, mit allem, was dazugehört. Also auch wenn Gott hier operativ eingegriffen hat und die Rippe entnommen hat, hatte kein der erste Sohn von Adam und Eva natürlich wieder alle Rippen und alles war vollständig. Und das ist gut so. Und ein wichtiger Gedanke, warum wurde Eva nicht aus Erde geschaffen? Warum nicht aus Erde? Adam hätte nie seine Frau so wertschätzen können, wie er es nachher gesagt hat. Und Gott hätte auch mit seiner Absicht nicht zum Ziel kommen können. Ich sage da gleich noch was zu, aber es ist wichtig, dass die Frau nicht aus der Erde geschaffen ist wie der Mann, sondern Gott hatte wirklich einen Zweck damit, dass er sagt, ich schaffe die Frau aus der Rippe des Mannes. Jetzt kommen wir zu den Wundern im Text. Wenn wir über diesen Text so durchlesen, dann erkennen wir kaum, was Gott für großartige Wunder hier hineingelegt hat. Erstens, Gott macht Tiere aus der Erde. Auch den ersten Menschen hat er aus Erde geschaffen. Ich denke zurück an unsere Lego-Tage. Ja, im Oktober waren wir hier und ihr hattet alle Kisten voller Lego, die hier hinten rumstanden und ihr konntet wunderbare Sachen machen. Ihr habt sogar einen Leuchtturm gebaut, ihr habt Flugzeuge gebaut, Häuser gebaut, ja, alles Mögliche. Stellt euch mal vor, da wären Kisten mit Erde, die da gestanden hätten. Und dann könnt ihr mal was bauen. Da bin ich mal gespannt, was dabei rausgekommen wäre. Und du kannst jedem, egal wem, ja, wir haben hier kluge Leute, die haben zum Beispiel die Technik hier entworfen und erfunden, dass hier ein Mikrofon ist, dass das durch die Lautsprecher verstärkt wird und dass da hinten noch der Regler ist, der mich laut und leise machen kann. Das haben sehr kluge Köpfe entworfen. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber selbst wenn du diesen klugen Erfindern einen Klumpen Erde in die Hand drücken würdest und sagen würdest, du bei deiner Klugheit, mach mal was Herrliches daraus. Muss ja kein Tier sein, mach mal was anderes. Hauptsache irgendwas Vernünftiges. Das würde kein Mensch hinbekommen. Gott kann aus Erde die herrlichen Sachen machen. Und sogar der Stoff ändert sich. Ja, wenn du aus Erde etwas machst, dann musst du ja, also wenn du aus Erde ein Tier machst, dann muss ja irgendwie ein Fell draufkommen. Der Stoff muss sich ändern. Rückwärts können wir den Prozess alle mit ein bisschen Zeit. Ja, wenn das Haustier stirbt und wir vergraben es im Garten und warten 100 Jahre, dann wissen wir, wieder ausgraben, ist nichts mehr da, zu Erde geworden. Aber den Prozess rückwärts zu machen, aus Erde etwas Herrliches zu schaffen und was so kompliziert ist wie die ganzen Tierwesen und auch noch so durchdacht, mit ihrem Fell, mit ihren Augen, mit ihren Ohren, Das kann nur Gott allein, ein Wunder der Schöpfung. Und da dürfen wir nicht einfach drüber lesen, wenn wir so den Text lesen. Ein Wunder Gottes. Noch ein Wunder. Der Mensch wird narkotisiert. Was Menschen erst seit dem letzten Jahrhundert konnten, das konnte Gott schon am sechsten Schöpfungstag. Gott kann den Menschen einfach so in tiefen Schlaf versetzen. Das kann er auch heute bei jedem Menschen einfach so machen und ihn wieder aufwecken. Das ist ein Wunder, dass er es einfach so macht. Lesen wir nicht einfach drüber. Gott operiert. Ich nenne das mal so. Gott operiert am offenen Körper. Können wir auch, sagt der Mensch heute. Ja, dann geht's weiter. Kannst du auch mit sofortiger Heilung operieren. Ohne Wunden. Also ich bin mir ganz sicher, dass Adam keine Naht hatte, als ja, die Operation fertig war, dass da eine Wunde war oder dass er erstmal nochmal in Reha musste, weil er musste sich halt erholen. Ganz sicher nicht. Ja, Adam war sofort geheilt. Das ist genauso wie unser Herr Jesus, der heilte die Menschen immer völlig. Wenn ein Lahmer zu ihm kam, da war nicht nachher noch der Zeh, der ist noch nicht ganz richtig. Jesus hat immer völlig geheilt. Und so hat Gott auch hier völlig geheilt. Ein Wunder, ein sofortiges Wunder. Das kriegt kein Arzt der Welt so hin. Ja, nur mit Medikamenten, mit Reha, mit Ruhe, dann kann man nach der OP sich wieder erholen. Aber so wie Gott, das ist ein Wunder. Dann baut Gott die Frau. Das nächste Wunder, aus der Rippe. Und ich habe schon gesagt, das Biologiebuch, das war nicht Gottes Vorlage. Wie muss ich das jetzt bauen? Ich habe eine Rippe, die muss ich da einsetzen und so weiter. Ich zeige euch mal, sage euch mal, was Gott alles bauen musste und durchdenken musste, dass das funktioniert hat. Es gibt noch viel mehr. Also die Anatomie der Frau, das Nervensystem, es gibt Kapillaren, Dendriten, Blutkörperchen, Aorta, Eiweiße, Mineralstoffe, Blut, 200 Knochen, 650 Muskeln, 79 Organe. Also ich habe es gelesen, ich habe es nicht nachgezählt. Im menschlichen Körper ein Gehirn, dann Cavitas thoracis, was auch immer das ist, ein Gastrointestinaltrakt, ein Immunsystem und nicht zu vergessen ein Reproduktionssystem. Ich habe das extra ein bisschen kompliziert ausgedrückt, damit sich das kompliziert anhört. Und genau das ist es. Gott hat was Kompliziertes geschaffen, was Wunderbares, was aus so vielen Teilen besteht. Und das einfach so mit einer Rippe. Gott baut und das ist einfach ja, bewundernswert. Und Gott soll dafür gelobt werden. Und dann ist es doch Irrsinn, wenn ein Mensch, der an die Evolutionstheorie glaubt, und hier draußen im Bus einsteigt und durch Berlin fährt und er sieht an jedem Haus, was er vorbeifährt, Haus, er sieht, das wurde gebaut. Bushaltestelle wurde gebaut. Die Straßenlaterne wurde gebaut. Da fährt er bei den Hochhäusern Berlins vorbei, bei den Wolkenkratzern, wurde alles gebaut. Und dann schaut er sich im Bus um, sein Sitz, der wurde gebaut. Das Stopp-Ding, wo man immer drauf drückt im Bus, wurde gebaut. Und dann sieht er den Mensch an, der im Bus steht und sagt, aber der wurde entwickelt durch Evolution, durch langjährige Prozesse entwickelt. Was für ein Irrsinn. Gebaut, 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 aber der Mensch, kompliziertes Wesen, der wurde durch Evolution entwickelt. Wie kann man so denken? Wie kann man so weit weg sein von Gottes Gedanken? Natürlich wurde Mann und Frau auch geschaffen von Gott und gebaut. Da ist ein intelligenter Schöpfer dahinter und das muss man wahrnehmen. Und das sagt Gottes Wort ganz deutlich. Also dieses Wunder Gottes, der Mensch ist wahrnehmbar in der Schöpfung. Und warum der Mensch dann sagt, gebaut, gebaut, gebaut und der Mensch ist nur entwickelt von der Evolution, vom Zufall erschaffen. Schrecklich, wirklich schrecklich. Und das letzte Wunder, Gott bringt Leben herein. Das überliest man auch leicht. Aber die Frau wird als lebendiges Wesen geschaffen. Es gibt heute Wunder der Technik und auch künstliche Intelligenz. Aber du musst nur eine Sache machen. Du kannst der Technik und der Intelligenz, die immer noch künstlich ist, deswegen heißt sie so, jetzt ziehst du einfach den Stecker. Dann ist kein Leben mehr da drin. Aber Gott hat den Menschen lebendig geschaffen. Das ist ein Wunder. Und das kann kein Mensch heute nachmachen. Also warum nimmt Gott diesen Bericht und erzählt ihn so auf diese Weise? Gott wollte, dass wir das so berichtet bekommen, damit auch wir das wertschätzen, was Gott getan hat. Dass wir die Wunder sehen, wie Gott jetzt die Frau erschafft und das wertschätzen. Das gibt der Frau eine unheimliche Würde, einen großen Wert, was Gott an Gedanken hier reinsteckt. Und so hat Gott Adam darauf vorbereitet, ja auch durch die Tiere, durch den ganzen Prozess, dass er jetzt seine Frau und als seine Gefährtin wertschätzen kann. Als die Tiere vorbeikamen, da war er nicht so begeistert. Aber als nachher die Frau kam, das sehen wir uns jetzt an, wie begeistert er da war. Gott wird gelobt. Der dritte Punkt. Gott wird gelobt in Vers 23. Die Frau sollte nicht nur einen besonderen Platz vom Schöpfer bekommen, sondern auch einen besonderen Platz im Herzen ihres Mannes. Ich lese Vers 23. Und der Mensch sprach, diese ist nun Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist diese genommen. Die Worte sind es wert, dass man die in goldenen Buchstaben einrahmt, und sind es auch wert, zitiert zu werden. Warum? Weil das die ersten überlieferten Menschenworte sind, die je gesprochen wurden. Die ersten überlieferten Menschenworte. Ja, viele tätowieren sich andere Zitate auf ihren Körper. Carpe diem, schon mal gelesen. Oder hinfallen, aufstehen, weitermachen. Aber die ersten Worte, die menschlich je gesprochen wurden, so wie uns überliefert wurden, habe ich noch nie irgendwo zitiert oder eingraviert gesehen. Eigentlich schade, weil das würde eigentlich unseren Schöpfer würdigen. Diese Worte sind auch übrigens poetisch gesprochen. Also wir finden hier nicht nur die erste Wertschätzung, sondern auch das erste Lied, wenn man so will, von der Bibel. Nicht, dass Adam jetzt gesungen hätte, aber wir lesen schon anhand der Begriffe, dass das von Begeisterung durchdrungen ist. Und die Worte, die er wählt, die sind poetisch. Also müsste ich eigentlich, ich habe das eben so langweilig vorgelesen, ja, aber wenn die Frau zu Adam gebracht wird, dann ist das eine Begeisterung, die Adam ausdrückt. In der Schlachterübersetzung kommt es auch besser zum Ausdruck. Da heißt es, endlich, diese ist nun Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Also eine Begeisterung da drin, in Adams Worten, eine Freude, die er hat an dem, was Gott ihm als Gehilfin geschenkt hat. Und so ist es auch, wenn wir heute Mittag das Sonntagsessen genießen. Dann können wir, ja, wenn die Mama einen guten Braten gemacht hat, können wir sagen, schmeckt mir nicht ganz so. Oder wir können wertschätzend sagen, klasse, es hat gut geschmeckt. Und so ist das auch ein Lob, ja, für die Mutter, wenn wir sagen, du hast ein gutes Essen heute gekocht. Und so geht auch Adam hier um. Er schätzt das Werk, was Gott getan hat. Und das ist ein Lob für den Schöpfer. Und das kommt hier deutlich zum Ausdruck. Das Lob für Gott, das Schätzen von Gottes Arbeit, das macht Adam uns hier vor. So, Adam weiß, die Frau ist aus dem gleichen Holz geschnitzt, aus dem gleichen Fleisch gemacht und nicht wie die Tiere. Und er gibt ihr auch einen Namen. Unsere Übersetzungen sagen alle, diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Wenn man da auch in das Hebräische reinschaut, dann ist es noch deutlicher, weil die Frau oder auch das, was hier mit Männin übersetzt wird, das ist immer Isha. Isha. Und jetzt könnt ihr dreimal raten, wie Mann auf Hebräisch heißt. Ich. Genau, Mann heißt Ich und Frau heißt Isha. Das heißt immer, wenn in der Bibel im Alten Testament der Name Frau Isha steht, das ist über 700 Mal so, dann konntest du im Grunde, der Männername war immer mit drin, Ich. Also Adam hat seine Frau so benannt, er wusste, er ist Ich, der Mann, und seine Frau ist eine Isha, eine Frau. Und so wird klar, der Mann, die Frau ist aus dem Mann gekommen. Hier möchte ich kurz auf das Thema der Schöpfungsordnung eingehen, was auch in diesen Versen ja ersichtlich wird. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich den Zettel hingelegt habe. Schlimm, wir machen es so vom Text. Also, als erstes sehen wir, dass Adam die Namen der Tiere vergibt. Das ist ein klarer Hinweis, dass Adam die Leitung und die Herrschaft haben soll. Ja, das sagt Gott. Als erstes wird Adam die Autorität über die Tierwelt gegeben. Dann wird die Frau aus dem Mann gemacht. Die Frau wird aus dem Mann gemacht. Auch das ist ein Hinweis, dass die Frau die unterstützende, helfende Funktion haben soll und der Mann die leitende, die Autoritätsfunktion. Und das wird, schreibt es euch mit auf, in 1. Korinther 11, 8-9 beschrieben. Da schreibt nämlich Paulus die Frau, nicht die Frau kommt aus dem Mann, sondern andersrum. Doch, ja, nicht der Mann kommt aus der Frau, sondern andersrum. Und das ist für Paulus ein Argument dafür zu sagen, der Mann, der hat die Leitung in dieser Beziehung, in dieser Ehe. Auch, dass der Name Frau, ja, dem Mann zugeordnet wird. Der Mann Ish und die Frau Isha. Das ist auch ein Hinweis davon, dass, ja, die Frau die leitende Rolle haben soll und der Mann die leitende und die Frau die unterstützende Hilfe sein soll. Und viertens, das wird in 1. Timotheus 2, Vers 13 beschrieben, das könnt ihr euch auch aufschreiben, die Reihenfolge der Schöpfung ist auch entscheidend. Die Reihenfolge der Schöpfung. Erst hat Gott den Mann gemacht und danach hat er Eva gemacht. Und das begründet Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 13 und sagt damit, dass auch in der Gemeinde diese Schöpfungsordnung gilt. Ich wollte euch diese vier Punkte mitgeben, einfach weil dieser Text uns in Gottes Gedanken der ganzen Schöpfungsordnung reinnimmt, die über den Sündenfall hinaus, über alle Gesellschaften hinaus gelten und auch heute noch in der Gemeinde Jesu Christi gültig sind. Und darum ist es wichtig, kurzen Hinweis zur Schöpfungsordnung zu geben, dass Gott hier eine Ordnung für alle Zeiten geschaffen hat. Und die Bibelstellen könnt ihr euch dann durchlesen, da wird das nochmal von Paulus begründet. Gut, jetzt noch einmal für Ehemänner. Wenn Adam so eine Wertschätzung für eine Frau hat, wie sollt ihr als Ehemann dann mit euren Frauen umgehen? Viele Ehen beginnen mit einem Loblied für die Frauen und manche Männer, ja, singen auch dieses Lied an der Hochzeit für die Frau, aber das Loblied wird dann leider im Laufe der Ehe immer leiser. Und manchmal wird es auch im Laufe des Lebens, je länger man verheiratet ist, zum Klagelied, obwohl es nie so sein sollte. Einer der ersten Ratschläge, den mir ein Bruder hier aus der Gemeinde gegeben hat, als ich, ja, heiraten wollte, hat er zu mir gesagt, passt auf, dass ihr die Wertschätzung nicht verliert. Das geht leider zu schnell und ganz automatisch. Und das ist nicht nur ein Rat, der aus Erfahrung kommt, auch das, aber es ist auch ein Rat, der aus der Bibel kommt. Darüber hat Theo damals gepredigt, 1. Petrus 3, Vers 7, da steht, Männer, erweist euren Frauen Ehre. Das ist ein Begriff für Wertschätzung. Erachte sie als Kostbarkeit. Und deswegen stimmt es mit der Schrift überein. Schätze deine Frau. Ob das dann genauso ein Loblied sein soll wie Adam, auch mit den Worten sei dahingestellt, aber vergiss nicht, deine Frau wertzuschätzen und damit auch Gottes Werk, ja, und dass Gott dir eine Hilfe gegeben hat, zu schätzen. Hier dürfen wir ein bisschen Pause machen auf dem Weg zum Gipfel. Wir wissen, das ist noch nicht der Höhepunkt dieses Abschnitts, ja, auf dem Weg zur Ehe, aber wir haben die Erschaffung der Hilfe heute betrachtet. Und in den nächsten Versen, die Jan Erik mit uns behandeln wird, in ein paar Wochen, werden wir dann die Stiftung der Ehe thematisieren, was Gott sich bei der Ehe gedacht hat. Und ja, diese ganzen Gedanken und auch die Fragen, die damit einhergehen, wird er ja klären. Und das sind diese zwei Verse, wo Gott diese Situation kommentiert. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und der letzte Vers, Vers 25, ist dann diese friedvolle Harmonie der ersten Ehe, die wir uns auch wünschen für unsere Ehen. Sie waren beide nackt und der Mensch und seine Frau, sie schämten sich nicht. Da gab es noch keine Sünde und so, ja, war die erste Ehe, so sah sie aus. Und das hat sich dann mit dem Sündenfall gewandelt. Aber diese Gedanken, ja, sage ich, auf zum Gipfel später, da darf ich schon mal ankündigen, Fortsetzung folgt dann in Vers 24. Ich hoffe, dass ihr bis zum Ende, ja, noch aufmerksam geblieben seid, zwischendurch immer wieder gelüftet, und dass ihr mehr und mehr wertschätzen konntet, wie Gott die Frau erschaffen hat. Dass ihr sehen konntet, dass Gott eine Ordnung geschaffen hat und dass er, ja, damit sich selbst verherrlicht in der Erschaffung der Frau. Und ich hoffe, dass ihr das mit in euren Alltag nehmen könnt, in der Wertschätzung für euch selbst. Gott, du hast mich gemacht und bereitet. Psalm 119, Vers 73. Und du hast auch meine Frau, wenn ich denn verheiratet bin, gemacht und bereitet. Also leb gerne eine Ehe, ja, du als Hilfe und der Ehemann als wertschätzend, ja, dir gegenüber. Und so durften wir heute Gottes Gedanken kennenlernen und ihn dafür loben, ja, für seine Idee der Ehe, was wir da noch fortsetzen werden. Amen. Ich will mit uns noch beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir sind so dankbar dafür, dass wir, ja, deine Wunder der Schöpfung weiter verfolgen durften. Danke, Herr, dass du uns hineingenommen hast in deinen Bericht, Herr, wie du die Frau damals geschaffen hast und eine passende Hilfe für Adam gegeben hast. Wir danken dir für deine Weisheit, die darin zum Ausdruck kommt. Und Herr, wir wünschen uns, dass diese Prinzipien, die du damals schon festgelegt hast, auch unser Leben, Herr, prägen. Dass wir zu deiner Ehre leben und dadurch diese Weisheiten für unser Leben annehmen. Schenke uns Gnade, Herr, wir Frauen sind, dass du uns Gnade zur Hilfe schenkst. Und gerne deinen Prinzipien zu folgen und wenn wir Männer sind, auch dein Werk zu schätzen, wo du uns Frauen an die Seite geschenkt hast. Danke nochmal für dein Wort und lass es mit uns gehen, Herr, in unser Leben, dass wir dich dafür preisen. Amen.